möchte euch teilnehmen lassen an den Dingen, die mich zurzeit so sehr beschäftigen und schon seit längerem. Es soll in der Predigt um verschiedene Dimensionen des geistlichen Lebens gehen. Letztlich um unsere Nachfolge als Jünger Jesu. Und ich bin einfach wirklich schon wieder, es ist jedes Mal irgendwie, wenn ich am Predigen bin, ist ja selten, aber jedes Mal so, dass alles schon gesagt ist. Im Vorgebet hat hier ein Rosi ein Wort und dann kommt dieser erste Psalm, dann kommen diese Lieder, Jesus in my house und so weiter. Mein Herz will ich dir geben. Es ist alles schon gesungen und gesagt worden. Ich weiß nicht, ob ich wirklich was Neues euch mitzuteilen habe. Ich fange mal an. Vielleicht können wir mal die Slides nacheinander sehen. Jetzt stehe ich im Weg ein bisschen. Eigentlich müssten wir die zweite Zeile zuerst lesen, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Klingt sehr fromm, Luther. Und die Übersetzung, neue aus Übersetzung, Hoffnung für alle. Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Wohl den Menschen, die dich, Herr, für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. Nicht sie werden einen Quellgrund finden im dürren Tal, sondern das dürre Tal wird ihnen zum Quellgrund. Und Frühregen hüllt es in Segen, sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Ich weiß nicht, wo ich stehen soll, ich tapper hier rum. Gesegnet aber ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt, auch das haben wir gesungen, und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Psalm 1 haben wir heute schon gehört. Nur jetzt ist es aus Jeremia. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Was für eine Zusage. Das letzte noch. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt der Punkt, der so zu mir spricht. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Treu ist er. Er wird's auch tun. Ich möchte anfangen, indem ich erzähle von unserem Leben vor unserem Christwerden. Das sah sehr unterschiedlich bei uns aus. Die einen waren vielleicht Atheisten, angeblich ohne jeden Glauben. Oder Menschen, die an die Macht der Sterne glaubten. Ich glaube, das sind auch einige unter uns. Einige waren auf der spirituellen Suche und machten Erfahrungen mit übersinnlichen Mächten. Ich gehöre auch dazu. Eventuell waren wir Kirchenchristen mit einem diffusen Gottesglauben oder mit einem Glauben an eine höhere Macht oder irgendwo müssen wir doch herkommen. Und vielleicht haben wir uns für Sachen eingesetzt, so wie Umweltschutz oder soziale Gerechtigkeit. Und im bürgerlichen Sinn waren wir anständig. Vielleicht waren wir auch Menschen, die an die Macht des Geldes glaubten. Eben solche, die einfach im gesellschaftlichen Strom mitgeschwommen sind. Ich will das nicht jetzt im Detail bewerten. Aber Jesus spielte in diesem Leben eben noch keine Rolle. Und auch wenn der Glaube zu diesem Zeitpunkt noch ohne Beziehung zu Jesus war, da war schon eine Sehnsucht, da war eine Suche nach Glück und gelingendem Leben in uns. Und das ist von Gott in uns hineingelegt. Wir suchen nach Sinn und nach Ziel und nach erfülltem Leben. Das ist uns drin. Das ist eine Suche, die er in uns hineingelegt hat. Jesus begegnet Menschen in Galiläa und beruft sie einzeln in seine Jüngerschaft. dieses Leben, bevor wir Christen wurden, vergleiche ich jetzt einfach mal in dieser Predigt mit dem Leben der Jünger, als sie noch ihren Berufen nachgingen, als Fischer oder Zöllner oder. Sie hatten noch nicht die persönliche Beziehung zu Jesus. Jesus begegnet ihnen und beruft sie einzeln in seine Nachfolge. Du folge mir nach. Du. Und das ist bis heute so. Menschen begegnen auch heute diesem auferstandenen Christus. Sie fühlen sich angezogen von einem Leben mit Jesus. Vielleicht haben sie einen Grundkurs gemacht oder einen Alpha-Kurs oder wie auch immer. Sie treffen eine Entscheidung für ihn. Wir sagen, sie bekehren sich. Ich nenne das die erste Umkehr. Das könnte so lauten: Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Trennung von Gott auf dich genommen hast. Ich bitte dich, vergib mir. Und Jesus, ich will mit dir gehen. Du sollst der Herr in meinem Leben sein. Und dann kann es passieren, dass er uns sehr besondere Anfangserfahrungen im Glauben gibt. Eine überschießende Freude. Mir ging es so. Ich wusste, er ist da. Er hat wirklich mich gemeint und ich habe in Kontakt zu ihm, eine überschießende Freunde oder auch wir erleben Zeichen und Wunder. Leute werden heil, werden frei von Bindungen, werden befreit von dunklen Mächten, als das. Und wir erleben vielleicht auch, wie Gott uns gebraucht, indem wir von ihm erzählen oder wir merken, dass unser Gewissen neu geschärft wird und wir, ja, unser Lebensstil sich verändert. Das sprechen uns zum Teil andere Leute zu. Hey, du bist so anders geworden. Mit der Bekehrung und der Taufe ist ja was ganz Neues passiert. Etwas, was es so außer Christus in der Welt nicht gibt. Nämlich, dass er uns zu einer neuen Kreatur gemacht hat. Aus Wasser und Geist. Ein Babychrist ist geboren. Und damit fängt das Abenteuer an, mit Jesus zu leben. Er ist wirklich in unser Leben gekommen und wir haben jetzt eine persönliche Beziehung zu ihm, wir reden mit ihm und wir folgen ihm nach, zusammen mit den Geschwistern in der Gemeinde unserer neuen Familie. Gott dienen im Alltag, bei der Arbeit, auf einem Missionseinsatz nach Griechenland, vielleicht bei der Betreuung von Flüchtlingen oder auch, indem wir uns in der Politik engagieren. Ganz unterschiedliche Felder, wo Gott uns gebrauchen will. Und eine Zeit der aktiven Umgestaltung beginnt. Wir bemühen uns, ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt. Passiert Veränderungen im Denken und im Handeln. Die zehn Gebote werden plötzlich zur Basis unseres Lebens. Wir nennen es Jüngerschaft. Aber wenn wir mal genauer hinschauen, die Jünger haben ihre eigenen Vorstellungen von dem zu erwartenden Messias und dem Befreier vom römischen Joch. Das haben sie erwartet. Und sie wollen Jesus für sich vereinnahmen. Sie fragen ihn, Meister, wer darf denn dann, wenn du auf dem Thron sitzt, direkt neben dir sitzen? So sind die drauf. Und als Jesus seinen Jüngern sein baldiges Leiden und Sterben ankündigt, sagt Petrus, Herr, das geschehe dir niemals. Und Jesus antwortet, geh weg von mir, Satan. Ist das wirklich der Zustand, der so von Gott für uns gedacht war? Ist das schon alles im Christsein? Ich glaube nicht. Jedenfalls nicht, wenn wir der Bibel folgen. Irgendwann und immer wieder kommt eine Grenzerfahrung, eine Erfahrung von Gottes Ferne. Auch darüber haben wir vorhin gesungen. Wenn du nicht da bist oder wenn ich dich nicht spüre, will ich dir folgen. Warum redet Gott nicht? Warum tut er das nicht, was ich will? Warum hat er das und das nicht verhindert? Gott, wo bist du überhaupt? Hörst du mich noch? Ich kann dich nicht mehr spüren. Wo bist du? Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen erlebt habt in eurem Leben. dass sie einfach nicht mehr versteht, Gott, warum bist du so? Ich kenne dich so nicht. Johannes vom Kreuz nennt das die Nacht der Sinne. Pietzke Zero spricht von Erfahrung der Mauer. Hier geht's irgendwie nicht weiter. Und Christian Schwarz, der uns vertraut ist, nennt das den Übergang von Level A nach Level B im Christsein. So. Funktionale Sprache. Hm? Noch Fragen? In dieser Zeit, die wir so trocken erleben, so fern von Gott, befreit er uns von unseren Bildern, die wir uns über ihn gemacht haben. Unsere Bilder über ihn, die tragen nicht durch. Ich kann persönlich sagen, ich handle unter diesem Thema ab einiges, was ich im Alten Testament lese und nicht verstehe. Gott ist größer als meine Bilder von ihm. Und in dem Ganzen bereitet er uns gerade für eine zweite Umkehr vor. Wir haben es gar nicht gemerkt. Wir dachten, Gott ist weit weg und er arbeitet intensiv an uns. Er führt uns zu einer neuen, vertieften Lebenshingabe. Auch wenn ich dich nicht verstehe, Herr, ich will dir nachfolgen. Das ist eine andere Dimension. Für mich war vor 15 Jahren, als ich davon erfahren habe, dass ich Krebs habe, so eine große Mauer in meinem Leben. Eine tiefe Krise, eine große Verunsicherung mit der Gefahr des Absturzes in die totale Verzweiflung. Und in dieser Zeit hat Gott zu mir geredet und er tut es nach wie vor. Durch ein Wort vom dreifachen Lassen. Das trägt mich. Und das ist für mich die Perspektive für den weiteren Weg in meinem Leben. Die Frage war, Guido, bist du bereit, mir auch dann zu folgen, wenn es bedeutet, zuzulassen, was jetzt ist, damit Frieden zu schließen? Zum Beispiel mit deiner Erkrankung, mit deiner Vergangenheit, mit deinen Stärken und mit den Defiziten, Begrenztheiten. Und dies alles aus meiner Hand, aus Gottes Hand zu nehmen. Bist du bereit dazu? Zweitens, loszulassen, was nicht mehr sein soll. Als damals für mich nicht klar war, wie lange ich zu leben habe, ihr wisst schon, dass das vor ein paar Wochen wieder so war, war klar, dass viele der Wünsche, der Pläne, der Lebensentwürfe nicht mehr reinpassen würden in mein Leben. Bist du bereit, dich neu in meine Hände zu geben, dich mir, Gott, ganz zu überlassen, zulassen, loslassen, überlassen? Diese drei Fragen hat er mir gestellt und er fordert uns und mich damals und jetzt heraus, durch solche Mauern durchzugehen. Die Psalmen sind voll von diesem Ringen um die Bereitschaft, Gottes Wege mitzugehen, auch wenn wir seine Wege nicht verstehen. So wie die Jünger. Sie stehen nach Karfreitag vor einem Scherbenhaufen. Ihre Hoffnung ist zerstört. Ihr Meister und geglaubter Messias wurde gekreuzigt. Alles ist aus. Sie gehen wieder zurück zu ihren alten Berufen. Dort, wo ihr Leben ihnen vertraut ist. Ihr Traum ist geplatzt. Doch dann aufersteht Jesus am dritten Tag von den Toten. Jetzt ist er so anders. Irgendwie erkennen sie ihn zunächst gar nicht. Er kommt durch Wände einfach herein in den verschlossene Türen, in den Raum. Er ist dieser Jesus. Gibt es vielleicht doch noch Hoffnung? Er ist wieder da. Das Unglaubliche, was Jesus vor seinem Tod angekündigt hat und was nie vorher in der Weltgeschichte passiert ist, ist, er ist wieder da. Seine Auferstehung ist tatsächlich wahr geworden. Aber was bedeutet das jetzt für die Jünger? Jesus beauftragt sie, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern, lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und dann kommt Himmelfahrt und Jesus ist wieder weg. Wie sollen sie denn jetzt seinen Auftrag erfüllen, wo er weg ist? Sie haben immer noch Angst. Wie sollen sie denn die Werke Gottes in dieser Welt tun, wo doch ihr Meister nicht mehr da ist? Aber nach 10 weiteren Tagen ereignet sich ein neues, riesiges Wunder. Gott kommt wieder. Jesus sendet den Heiligen Geist. Er durchdringt sie, kommt jetzt sogar in sie hinein. Macht aus ihnen Männer und Frauen des Glaubens, vollmächtige Zeugen. Jetzt haben sie die Power von Gott. Vorher hatten sie sie nicht. Anders gesagt, ihr Glaube wird erwachsen. Er erfüllt sie mit seinem Geist, mit seiner Dynamis, sodass sie in der Hingabe ihres Lebens ihm mit aller Kraft nachfolgen, bis ans Ende der Erde. Und jetzt trifft auch das zu, was Jesus vorher von sich gesprochen hatte. Zitat, um den Willen Gottes des Vaters zu tun, der mich gesandt hat. Und nicht zu tun, was ich selbst will. Das ist eine völlig neue Dimension des Glaubens. Und darin ist er uns vorausgegangen. Ich habe jetzt bei dieser Nowruz-Feier gehört, willst du beten lernen? Dann geh in den Garten Genezareth. Dann siehst du, wie Jesus gebetet hat, gerungen hat, den Willen des Vaters zu tun. Ich würde das jetzt als eine zweite Umkehr bezeichnen, als eine permanente Umkehr in die tiefere, freiwillige Lebenshingabe an Gott, den Vater, der alles gemacht hat, dem sowieso alles gehört. Und der allein würdig ist, dass wir ihm unser Leben hingeben. Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben und durch mein Leben. Tue mit mir, was du willst. Mein Leben gehört dir. Ich trete dir alle Rechte auf mein Leben ab. Das ist eine andere Dimension. Da will er uns hinführen. Immer tiefer hinein. Und das ist der Weg der Heiligung, von dem wir im ersten und im letzten Text lesen. Das ist der Weg, auf den er uns führen will. Erst dann erfahren die Jünger, was das ist, wirklich frei zu sein. Alles ist in seiner Hand. Er ist der Meister. Er darf mit meinem Leben machen, was er will. Große Worte. Wir sind alle auf dem Weg dahin. Er beschneidet uns. Er gibt Zeiten der vermeintlichen geistlichen Dürre, Wüstenzeiten, in denen Gott uns so unendlich fern scheint. Das gehört zu seinem Umgestaltungsprozess. Das gehört dazu. Das ist Teil davon. Und ich nenne das die passive Läuterung. Jetzt ist es Gott, der uns umgestaltet. Und wir sehen hier, im dürren Tal wird es ihnen zum Quellgrund. Das ist dieser Prozess des Umgestaltetwerdens. Der schmeckt nicht einfach gut irgendwie. Ich frage euch, wollen wir wirklich seine Präsenz so in unserem Leben, dass er wirklich das Sagen hat? Wollen wir das? Oder wollen wir doch lieber uns in unserer Komfortzone aufhalten? Ich frage mich das selber. Wer oder was sind die Prioritäten in deinem Leben? Was ist der Sinn, was ist das Ziel in deinem Leben? Soll dein ganzes Leben ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sein? Dein ganzes Leben? Willst du das? Wenn ja, dann geht es darum, im Wort Gottes einzuwurzeln, ihn zu hören, um Stille zu kämpfen, um die Zeiten des Wartens und Zuhörens, damit wir Gottes leises Flüstern wirklich hören. Es ist ein Kampf. Jeder kennt den Kampf. Und es geht darum, von ihm geprägt zu werden, die Wurzeln zum Bach hinzustrecken. Das ist gemeint. An den Saftstrom Jesu im Weinstock angeschlossen zu sein. Und das geschieht durch unsere Hingabe. Dann wird Frucht automatisch wachsen. Frucht, die er selbst schafft, quasi ohne, dass wir uns drum bemühen. Hier heißt es dann, die Blätter, wo ist das? Die Blätter bleiben grün, hier. Seine Blätter bleiben grün Und er bringt ohne Aufhören Frucht. Er selbst tut es. Er arbeitet an seinem Eigentum und mit seinem Eigentum. Er ist der große Gärtner. Er beschneidet uns, damit bessere Frucht wächst. Er darf das. Wir haben ihm Generalvollmacht erteilt. Und es ist zwar ein anderes Thema, aber häufig benutzt er ganz eng stehende Menschen, Ehefrau, Freund, was immer, um uns zu korrigieren. Völlig anderes Leben mit Jesus als vor der zweiten Bekehrung. Als wir noch versuchten, so werden zu wollen wie er, jetzt gestaltet er selbst uns um in sein Bild. Er ist treu, der euch ruft, er wird es auch tun. Es ist keine einmalige Bekehrung, sondern eine permanente. Ein Prozess, der immer wieder zu erneuern ist, wohl bis zu unserem Lebensende. Und wir haben vorhin dieses Lied gesungen, Jesus in my house. Aber er will nicht nur das Wohnzimmer bewohnen in unserem Haus. Was gibt es denn dann noch? Naja, die Küche. Und dann gibt es ja das Schlafzimmer und dann gibt es das Arbeitszimmer und dann gibt es Hauswirtschaft, den Keller und wo so das Gerümpel ist, so Badezimmer, alles. Ja, er will alles mit seinem Licht durchdringen und reinigen. Er will hell und heil machen, was kaputt gegangen ist. Er ist der Sieger und er lebt in uns mit seiner Siegeskraft. Er macht uns bereit, ihn hereinzulassen in diese Räume unseres Lebens, wo wir doch selber glaubten zu wissen, wie es geht. Aber Jesus ist ein Gentleman. Er fragt immer neu, darf ich auch in diesen Raum? Bist du bereit, mir auch auf dieser Wegstrecke nachzufolgen, auch dann, wenn es dich was kostet? Wenn Leiden möglicherweise sogar in der Nachfolge mit drin ist, wo es heißt, sein Kreuz auf sich zu nehmen, bist du bereit, diesen nächsten Schritt mit mir zu gehen? Vertrau mir, ich bin doch mit dir. Gib dich mir neu hin, sagt Jesus. Lass mich machen. Am Ende wird es gut sein. Und dieses Wort aus Matthäus 16, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Das ist grundlegend, das ist nicht eine Sonderberufung. Das gehört zum Christsein, das ist Nachfolge. Er ist dorthin gegangen. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann kann es das bedeuten. Und für Christen in einigen Ländern der Welt bedeutet es Verfolgung, schlicht und ergreifend. Und wenn sie sagen, dass sie Christen sind, sind sie ihres Lebens nicht mehr sicher. C.S. Lewis sagt, oder von ihm stammt das Wort, am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Solche, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und solche, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, Herr. Oder gut, dein Wille geschehe. Dann geh dein Weg. Gott hat uns nie versprochen, dass Christsein ein Spaziergang sei. Aber er hat uns in Johannes 10, Vers 10, auch das ist heute schon aufgetaucht, ein Leben in voller Genüge versprochen. Und ich verstehe diesen Vers so, dass es nicht erst in der Ewigkeit sein wird, sondern ich bin gekommen, dass sie das Leben, vollgültiges Leben, jetzt schon haben. Leben, das sich lohnt, Leben, life made in heaven. Eine Dimension von Gott in unserem Leben. Ich verstehe diesen Vers so. Und die Entscheidung liegt bei uns, ob wir dieses Leben so leben wollen. Ich möchte jetzt noch einen kleinen Exkurs machen und von einer weiteren Berufung sprechen. Für einige von uns gibt es einen Ruf von Jesus zu einer dritten Umkehr. Das ist in unseren Kreisen eher weniger bekannt. Meist ergeht dieser Ruf erst im fortgeschrittenen Alter und ich möchte in diesem Moment jetzt nur in Andeutung davon sprechen. Es ist eine Bereitschaft, Jesus zu folgen auf dem kontemplativen Weg, den er gegangen ist. Auf dem Weg, wo Jesus seinen Jüngern ihre Tiefen offenbaren will. Und auch die verdrängten Seiten offenbaren will, um sie zu heilen. Und das ist kein einfacher Weg. Petrus musste Jesus dreimal verleugnen, bevor er gebraucht werden konnte von Gott als Leiter der Gemeinde. Er musste diesen Zerbruch erleben und nicht mehr auf seine tollen Fähigkeiten gucken. Ich bin doch der Held. Da konnte er ihn nicht gebrauchen, schlicht und ergreifend nicht. Erst als er bereit war oder erschüttert war über seine Verleugnung Jesu, und dann kommt Jesus und segnet Genezareth und begegnet ihm: Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Dieses war die Voraussetzung, dass Jesus ihm diesen Auftrag geben konnte. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus seiner Kraft, diesen Dienst zu tun. Die Wüstenväter und Mystiker sprechen hier von einem Kampf mit Dämonen. Und es geht hier um eine Spiritualität von unten, nämlich nicht mehr alles ganz toll machen, alles ganz toll hinkriegen, perfekt werden wollen, ein Glaubensheld. Jetzt geht's drum, immer tiefer ehrlich zu werden vor Gott, ihn nötig zu haben, nichts mehr aus eigener Kraft zu können oder zu wollen, weil das Wesentliche sowieso nur er durch uns tun kann. Und dann führt dieser Weg, der nicht ungefährlich ist, weil wir konfrontiert werden mit unseren Dunkelheiten und wenn wir Jesus nicht hätten, verzweifeln müssten. Er führt uns dahin, dass wir den wahren Gott in Zion schauen werden. Das ist die tiefste Begegnung mit dem heiligen Gott. Kolosser 2 heißt es: In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Eins meiner Worte, durch die Gott zu mir so oft geredet hat. Aber es geht nicht um Wissen in diesem Wort. Es geht um Weisheit und Erkenntnis. Und Erkenntnis heißt biblisch: Adam erkannte sein Weib. Das heißt, es geht um intime Beziehung. Und das bedeutet Erkenntnis. In Christus liegt alles verborgen, indem wir tiefe Beziehung mit ihm haben, indem wir ihn erkennen, er uns erkennen darf. Und es geht darum, geläutert zu werden wie Gold im Feuer, um ihm ohne alles eigene Wollen in dieser Welt dienen zu können. Wenn Leute das Wort Spiritualität hören, dann denken sie häufig: Boah, das ist so dieser bisschen abgehoben, es hat mit dieser Welt nichts mehr zu tun und so. Echte spirituelle Erfahrungen bedeuten, dass wir mehr fähig werden, Gott zu lieben, unseren Nächsten wie uns selbst. Das ist gemeint. Echte spirituelle Erfahrung führt uns dahin. Nicht Weltflucht oder Weltenthaltung, sondern andersrum, Weltgestaltung. Von ihm her. Jochen Klepper, der einigen bekannt ist als Liederdichter, der hat dieses Wort geprägt: Die Hände, die zum Beten ruhen, die macht er stark zur Tat. Und was der Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat. Dieser Weg nach innen hat einige Ähnlichkeit mit den mystischen Wegen, die es so in anderen Religionen gibt. Nach innen, zum eigenen Selbst oder bei den Anthroposophen habe ich damals gelernt, die Aura heller zu machen. Ja. Selbsterlösung. Ja. Satori zu erreichen oder was immer. Das sind die Wege dort. Selbsterlösung. Hier bei Christus sieht es völlig anders aus. Er ist der Meister und er führt seine bereits Erlösten an der Hand. Er nimmt sie an die Hand und führt sie in eine immer tiefere Beziehung mit ihm. Er weiß doch, wie das geht. Er kennt uns. Wir dürfen uns seiner Führung anvertrauen, weil er auch unsere Abgründe kennt und uns dennoch liebt. Wie gesagt, nicht jeder wird diesen Weg geführt, so wie auch nicht jeder berufen wird, als Märtyrer zu sterben oder als Missionar in Osttimor oder wie heißt das? Osttimor. Irgendwo bei den Ureinwohnern als Missionar tätig zu sein. Nicht jeder ist dahin berufen. Nein. Ich mache den Exkurs zu. Was gilt für uns alle? Für uns alle gilt, er ist unsere Erlösung und er selbst bewirkt unsere Heiligung, wenn wir es denn zulassen, ein Leben zu führen, das Gott gefällt und ganz auf ihn ausgerichtet ist. Das ist das größte Abenteuer, das es in dieser Welt gibt. Sich auf ihn zu verlassen, ihm zu vertrauen und wir haben heute Zeugnisse gehört, wo es nicht klar ist, wie der Weg genau weitergeht. Es war ein großes Bild nach Israel, aber was genau? Ihm vertrauen, es ist ein Abenteuer. Hallo, du bist unterwegs. Was gilt für uns alle? Er ist derjenige, der uns im Gericht vertritt. Hier Ankunft unseres Herrn und Heilandes. Er ist der, der uns vertritt. Am Ende werden wir nichts Eigenes vorzuweisen haben, trotz unseres Wegs der Heiligung, trotz, obwohl wir ihm nachgefolgt sind. Wir haben am Ende nichts vorzubringen, außer, dass er, der den Willen des Vaters getan hat, uns durch sein Blut freispricht. Er, Gott selbst, ist in Christus vom Himmel gekommen und uns entgegengelaufen. Warum? Weil er uns liebt, aber auch, weil er den Vater liebt, der ihm den Auftrag gegeben hat und gehorsam war. Warum? Um uns zu dienen, damit wir das Leben meistern. Warum? Um von ihm umgestaltet zu werden in das Bild, das Gott von uns hatte, als er uns schuf, nämlich Christus in uns. Und das Größte, das Allumfassende ist, dass er gekommen und ist, um uns nach Hause zu lieben. Das ist die frohe Botschaft, das Evangelium. Amen.